Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich habe die ganze Woche gerungen und gebetet und immer wieder den Herrn gefragt, was ist jetzt dran? Und ich habe euch ja versprochen, im Februar, als ich das letzte Mal hier vorne stand, den zweiten Teil von dem guten Hirten euch noch mitzuteilen. Und ich habe erst gedacht, es ist vielleicht nicht dran, dass Gott was anderes hat, aber es kam nichts anderes. Also der Herr hat mich da bestärkt und jetzt kommt der zweite Teil vom Psalm 23. Der erste Teil, den könnt ihr auch gerne nochmal nachhören, wer nicht da war. Es war am 18. Februar auf unserer Homepage oder auf YouTube oder Spotify. Könnt ihr die Predigt nochmal nachhören, wenn ihr möchtet. Ja, und im zweiten Teil geht es heute darum, um die Verse 4 bis 6, Psalm 23, 4 bis 6. Ich habe mich vorhin kurz mit Matthias ausgetauscht und dann sagt er, ja, dieser Psalm, der hat mich von klein auf begleitet und mir ging es eigentlich auch so. Und auch heute noch sagt er, wenn er zum Zahnarzt geht, dann betet er immer diesen Psalm, auch im finsteren Todestal, ja, bist du Herr bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Und dann habe ich gemeint, das mache ich auch immer. Das stimmt, es ist zwar nicht direkt ein Todestal, aber man fühlt sich so, gell? Ja, also den Vers 4 möchte ich lesen. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Ja, David, der diesen Psalm geschrieben hat, der hatte es wirklich nicht immer leicht. Wir kennen vielleicht seine Geschichte oder die meisten von euch. Und schauen wir uns mal kurz sein Leben an. Nachdem König Saul von Gott verworfen wurde, hatte Samuel den Auftrag, einen neuen König zu salben. Und er wusste auch, wo er hingehen sollte, nämlich in das Haus von Isai. Es sollte ein Sohn von Isai sein. Und David war ja der jüngste von 8 Kindern. Und nun, als er da ankam, wurden alle Brüder so vorgestellt und keinen von ihnen hatte Gott erwählt. Und als der 7. dann auch nicht der Richtige war, meinte Samuel, ja, habt ihr vielleicht noch einen Sohn? Ja, meinte Isai, einen gibt's noch, aber ist der Kleine, der Jüngste, nicht so bedeutend und so. Er ist ja nur Schafhirte. Den haben wir jetzt gar nicht gerufen, weil wir gemeint haben, oder ich, meinte vielleicht Isai, ich stelle mir das jetzt so vor, was soll der kleine Hirtenjunge schon ausrichten? König passt nicht zu ihm, König zu sein. Und so wurde er gar nicht zur Wahl aufgerufen oder gestellt. Und Isai meinte, er soll nun geholt werden. Und tatsächlich, es sollte David sein. Und ich habe mir so gedacht, ja, wie muss es ihm wohl ergangen sein, dem David? Er wurde von seinen Brüdern nicht verachtet, von seinem Vater nicht gesehen und von Samuel überhaupt nicht beachtet. Also er wusste gar nichts von dem David. Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht geht es uns auch manchmal so. Wir fühlen uns so klein und nicht wertgeschätzt und nicht gesehen und nicht beachtet. Und denken, was kann Gott schon mit mir anfangen? Ich muss sagen, mir ging es auch eine Zeit lang so. Und ich habe immer gedacht, ich kann nicht reden, ich kann nicht predigen, wer bin ich schon? Und dann hat Gott mich gerufen. Und ich habe so erlebt, dass wenn Gott jemanden beruft, dann befähigt er ihn auch und begabt er ihn auch. Und wir müssen uns nicht wertlos und klein fühlen. In Gottes Augen sind wir wertvoll und geliebt Und er sieht uns, jeden von uns. Gott sieht dich. Das ist mein erster Punkt. Und in 1. Samuel 16 steht auch, Vers 7, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und Gott sieht in dein und mein Herz. Er weiß, wie wir ihn lieben und wie unsere Herzenseinstellung zu ihm ist. Und er sieht, wenn wir ihn an erster Stelle stellen und ihm dienen wollen, dann ist es ihm viel, viel wert und er freut sich darüber. Und er hat einen Plan für unser Leben, eine Berufung. Und ich fand es so stark, der David, der hat nicht an sich gezweifelt. Er hat Ja gesagt. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, das ist mir bei der Frauenkonferenz so groß geworden. Gott sagt Ja zu dir. Und sagen wir auch Ja zu ihm. Erst einmal dazu, dass er uns erwählt und berufen hat und dass er mit uns machen darf, was er will. Und er möchte ein Ja von uns. Ich weiß nicht, ob David auch Ja gesagt hätte, wenn er gewusst hätte, was auf ihn zukommt. Es war kein einfaches Leben. Und gut, dass wir es auch nicht immer wissen, gell? Denn sonst würden wir vielleicht auch manchmal zweifeln und nicht Ja sagen. Also, David wurde ja von den Soldaten Sauls später angegriffen und vom Riesen Goliath verspottet, von seinem eigenen Sohn Absalom verfolgt und gejagt, und er litt Todesängste, weil König Saul ihn töten wollte und musste sich deshalb in Höhlen verstecken. Aber Gott sah ihn und er hatte ihn erwählt. Er war ein Mann offensichtlich, der größte Entbehrungen hatte und persönliche Armut und Not erlitten hat und Belastungen und Druck erlebt hat und kennengelernt hat. Aber in der Bibel steht, dass er auch ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Ein einfacher Hirte wurde von Gott berufen, ein ganzes Volk zu führen. Ich glaube, er hatte seine Schule auf dem Feld mit den Schafen. Er musste Schafe führen lernen und später dann ein ganzes Volk. Und Gott hat ihn dazu begabt und berufen. Gott sieht dich und er hat auch eine Berufung, einen Plan für dein Leben. Und er möchte, dass sein Wille in deinem Leben geschieht. Und deshalb rufe ich heute auf, sag Ja zu ihm. Egal, was Gott von dir will, er weiß, was gut für uns ist. Und er will uns gebrauchen. Wisst ihr, Jesus, der gute Hirte, er ist wirklich immer wieder unermüdlich damit beschäftigt, um die Felsbrocken des Unglaubens und der Widerstände und der Verletzungen aus unserem Leben wegzuräumen. Und er lässt überhaupt nicht nach in dem Bemühen, die Wurzel der Bitterkeit aus unserem Herzen manchmal rauszureißen. Und unablässig versucht er, unsere harte Kruste aufzuweichen und unser stolzes Herz aufzubrechen. Er möchte da hineinwirken in unsere Herzen, um uns mit seiner Fülle zu beschenken. Und dabei wenden wir den Blick weg von diesen widrigen Umständen, von den Gedanken, ich kann nicht, ich bin nicht und ich traue mich nicht. Wir schauen auf den guten Hirten, der uns sicher führen will. Und ein Hirte, was macht er? Der führt seine Schafe auch manchmal auf steinige, felsige Wege. Die sind gefährlich und beschwerlich. Und am Ende wieder führen diese Wege auch zu saftigen Weiden und zu frischen Quellen. Und diese schweren, beschwerlichen, steinigen Wege sind manchmal auch Wege, die wie Krankheiten und Not und Bedrückung oder ja, Verzweiflung, keine Ahnung, was uns manchmal in unserem Leben passiert. Wir müssen manchmal durch diese dunkle Täler gehen, wie es auch David erlebt hat, in diesen Höhlen, als die Feinde ihn bedrohten. Und solche dunklen Täler erleben wir immer wieder. Und Gott hat nicht versprochen, dass es uns immer nur gut geht, wenn wir zu ihm gehören. Aber wisst ihr, was gut ist? Wir wissen, dass er immer bei uns ist und dass wir uns nicht zu fürchten müssen, weil er uns beisteht. Und im Vergleich sind diese steinigen Wege für uns auch vielleicht wie Prüfungen. Und wenn wir sie bestehen, werden wir belohnt mit saftigen Wiesen und frischen Quellen. Das heißt, unser Glaube wird dadurch wachsen und gestärkt werden. Und das sind die Segnungen und Heilung für unseren Geist, für unsere Seele und auch für unseren Leib, den der gute Hirte für uns bereithält. Gott, dein guter Hirte, sieht dich und erkämpft deine Kämpfe. Und es tröstet mich unendlich. Ich habe selber viele dunkle Täler durchlebt. Und ich habe erlebt, wie gerade in diesen finsteren Tälern Jesus mir ganz nahe war. Wie er mich getröstet hat und wie er mir beistand. Und da ist mir immer ein Lied ganz stark zum Trost geworden in diesen dunklen Tälern. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen, heißt es in einem Lied. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Und dann muss die Traurigkeit einfach weichen, wenn ich auf Jesus schaue, wegschaue von den Umständen. Ich weiß nicht, welche dunklen Täler du gerade durchlebst, aber ich weiß, dass am Ende alles gut wird und dass diese dunklen Täler zum Segenstal wird für unser Leben. Und dann können wir getröstet werden und wir können vielleicht andere besser verstehen und mit ihnen fühlen. In dem Vers heißt es auch, dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Dieser Hirtenstab dient wirklich zum Schutz des Hirten und seiner Herde. Es ist wie eine Verteidigungswaffe, die er benutzt. Eine Abschreckungswaffe, um gegen Angreifer, Feinde, wilde Tiere zum Beispiel, zu kämpfen und sie zu verjagen. Er vertreibt damit wirklich die Angreifer der Schafe und deswegen braucht er auch diesen Hirtenstab. Wir denken vielleicht, dass dieser Stab nicht viel bewirken kann, aber ich denke, David hat es erlebt, wie durch diesen Stab er siegreich sein konnte. Schauen wir manchmal auf diese wilden Tiere, die uns bedrohen, will ich sie jetzt mal nennen, wilde Tiere, die uns bedrohen, oder schauen wir dann weg und schauen auf Jesus und wissen, dass er unsere Kämpfe kämpft, mit seinem Stab die wilden Tiere vertreiben kann aus unserem Leben. Oder schauen wir dann auf die Bedrohung und lassen uns einschüchtern. Ich denke, es kommt immer auf die Sichtweise an. Wir können auf die Umstände schauen und uns fürchten und Angst einjagen lassen oder wir können auf ihn schauen, unseren Herrn und Retter, der unsere Kämpfe kämpft. Und ich weiß, niemand kann so gut trösten wie Jesus. Und in seinen Armen dürfen wir uns bergen. Wir dürfen mit ihm kuscheln und uns bei ihm zu Hause fühlen, auch wenn es schwer ist manchmal. Und wir wissen, er ist da. In jeder Situation. Und ich habe einen schönen Spruch oder einen Zuspruch gefunden auf YouTube und den möchte ich kurz mit euch teilen. Da heißt es, jeden Tag denkt Gott, und in dem Fall sage ich, der gute Hirte an dich. Und da stehen gute Worte im Psalm 68, 15. Der Zeit halber will ich sie nicht lesen. Ihr könnt vielleicht euch das abfotografieren und zu Hause nachlesen. Und jede Stunde schaut er nach dir. Dazu könnt ihr in 2. Thessalonicher 3 lesen. Und jede Minute kümmert sich der gute Hirte um dich. 1. Petrus 5, Vers 7. Denn jede Sekunde liebt er dich. Jeremia 31,3. Und was Besseres kann uns doch nicht passieren. Der gute Hirte ist immer bei uns und er gibt uns alles, was wir brauchen. Halleluja. Welch ein Trost. Und gerade in schweren Zeiten habe ich immer wieder Trost gefunden durch Gottes Wort. Und im Psalm 91, dieser Psalm, der wurde mir ganz besonders zur Kraftquelle. Da steht in den ersten Versen so ein wunderbarer Trostspruch. Unter Gottes Schutz stehen wir jeden Tag, so wie ich es jetzt gelesen habe. Und wer unter diesem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, bei dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Und wenn wir so beten, wird unser Glaube gestärkt. Halleluja, und das habe ich selbst auch erleben dürfen. Ja, und nun komme ich zum zweiten Punkt. Der Feind ist schon besiegt. Wisst ihr das? Er ist schon besiegt. Wir lesen dazu in Vers 5, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug, also mehr, wie ich brauche. Und in diesen Zeiten, wo wir angegriffen werden, brauchen wir diesen Trost, dass wir wissen, der gute Hirte deckt uns auch im Angesicht der Feinde unseren Tisch. Und ich habe dann neulich einen wunderschönen Film gesehen aus der Nazi-Zeit und es war wirklich wie so ein Zeugnis auch in Bezug auf diesen Vers, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da schreibt eine Frau, die Brigitte Nussbecher, es war wirklich eine wahre Geschichte, worauf dieser Film basiert. Und sie schreibt, im Zweiten Weltkrieg hatte sie einen Auftrag. Und dieser Auftrag war, sie sollte ihren jüdischen Freunden helfen und ihnen das Leben retten. Und so hat sie sie versteckt in ihrem Haus im Keller. Und während im Salon des Hauses deutsche Offiziere der Dame des Hauses die Hand küssten, warteten unten im Keller ihre jüdischen Freunde darauf, dass sie zu ihnen kam und sie versorgte. Und nach dem Krieg drehte sich die Geschichte und die Frau verdankte ebenfalls den Juden ihre Rettung. Sie hatte ihnen wortwörtlich den Tisch gedeckt im Angesicht ihrer Feinde und so wurde dieser Vers in die Tat umgesetzt. Weil eine Frau Israel gesegnet hat, wurden viele Juden gerettet. Welch wunderbares Zeugnis, das hat mich echt bewegt. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, wo Israel angegriffen wird, sollen wir auch für Israel beten und an sie denken. Und seit dem 7. Oktober herrscht Kriegszustand in Gazastreifen in Israel und sie werden von Terroristen angegriffen und jetzt auch noch zusätzlich vom Iran. Und wir können lesen im Alten Testament, warum dies passiert. Immer wenn sich das Volk Israel von ihrem Gott abgewendet hatte, fielen Feinde ins Land. Sie raubten sie aus, schlachteten sie ab und nahmen ihnen das Land ab. Und schließlich wurden sie aus ihrem eigenen Land vertrieben. Und genauso passiert es auch heute auch. Wir beten für Israel, dass Gott ihnen die Decke wegnimmt, dass sie Gott, ihren Gott, wieder annehmen und anerkennen und anbeten und umkehren zu ihm, dass er wirklich ihnen die Augen öffnet und dass sie ihn wieder anerkennen als ihren Herrn und Gott, als den wahren, lebendigen Gott, der sie liebt und der einen Plan für ihr Leben hat. Und wenn wir so für Israel beten, dann und Israel segnen, werden auch wir gesegnet, sagt die Bibel. Und deshalb wollen wir für Israel nicht aufhören zu beten und an sie denken. Denn wer Israel segnet, wird auch gesegnet. Und wer Israel flucht, wird auch verflucht, steht in 1. Mose 12, Vers 3. Und das wollte ich hier an dieser Stelle einfach mit einfließen lassen. Und auch für Israel gilt, der Sieg gehört Jesus Christus. Und er ist unsere Hoffnung. Und es gilt uns und genauso auch Israel. Und so möchte ich uns erinnern, dass wir wirklich nicht aufhören, für Israel zu beten. Ja, und auch wenn wir haben einen Kampf zu kämpfen. Und dieser Kampf, der geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis, die in der Luft herrschen, sagt Paulus. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass der Feind schon besiegt ist. Manche Menschen reden viel zu viel mit dem Feind und umso mehr sie mit ihm kommunizieren, umso präsenter wird er auch in ihrem Leben. Glaubt ihr das? Also ich denke schon, da ist was Wahres dran. Und ich möchte einfach ermutigen, dass wir lieber mit Jesus kommunizieren, mit ihm reden und auf ihn schauen, denn der Sieg ist ja schon längst errungen. Und wenn wir seinen Sieg proklamieren, verzieht sich der Teufel schon von selbst. Und wir haben wirklich mächtige Waffen, mit denen wir kämpfen dürfen. Und das ist der Name Jesus. Das ist unsere Waffe, mit dem wir den Feind vertreiben können. Der Name Jesus, sein Wort und mit Lobpreis können wir den Feind in die Flucht schlagen. Und diese Waffen sind mächtig im Kampf und wir können damit siegreich werden. Und das ist mir so bewusst geworden. Ich habe ja vorhin schon gerade dieses Lied zitiert. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Und ich heb die Hände zu dir, der Sieg gehört meinem Gott, meinem guten Hirten. Er kämpft meine Kämpfe. Und wenn es hier heißt auf den Knien, das bedeutet für mich, dass ich mich vor Jesus beuge und nicht vor dem Teufel. Dass ich die Hände hebe und damit proklamiere, du Jesus bist der Sieger über meine Situation, über die Mächte der Finsternis und du hast schon längst den Feind besiegt. Und dann muss er weichen aus unserem Leben. Und in dem Lied heißt es auch weiter, wenn ich nichts anderes als Kampf sehe, kennst du schon den Sieg oder kannst du schon den Sieg sehen? Halleluja. Und sehe ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Halleluja. Seine Auferstehungskraft hat den Tod und alles Leid schon überwunden. Amen. Und das macht mir Mut und das stärkt mein Glauben unbedingt und immer wieder. Also, der Feind ist besiegt dort am Kreuz und Jesus hat dort den größten Sieg errungen, der je errungen wurde. Und im Wort heißt es auch, keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist, wird es gelingen. Amen. Und mit seinem Stab führt er uns auch sicher durch die schweren Zeiten. Manchmal müssen die Schafe auf schmalen Weg an steilen Abhängen vorbei zu diesen grünen Weiden geführt werden. Und mit seinem Hirtenstab leitet er die Schafe und führt sie sicher zum Ziel. Und auch so führt er uns sicher zum Ziel. Und diese Wege, die uns nicht gefallen, das sind manchmal wie Prüfungen für uns. Jakobus 1, Vers 2 steht dort, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch seine Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts fehlt. Halleluja! Also das Resultat von diesen Prüfungen ist, reife, tadellose Kinder Gottes zu sein, denen es an nichts fehlt. Und deshalb kann ich auch für Prüfungen dankbar sein. Halten wir fest am guten Hirten, auch wenn er uns schwere Wege führt, wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Symbolisch ist der Stab, dieser Hirtenstab, auch ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Es steht für die Führung und Leitung in unserem Leben. Der Heilige Geist will uns führen und leiten. Und in Johannes 16, 13 heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird euch in der ganzen Wahrheit leiten. Also wir brauchen den Heiligen Geist. Und wenn wir ihn an unserer Seite in unserem Leben haben, dann werden wir sicher ans Ziel kommen. Und es gibt in letzter Zeit so viel falsche Hirten, die die Menschen zum Aberglauben verführen. Und auf diese falschen Hirten wollen wir nicht schauen. Wir brauchen wirklich eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, glaube ich ganz fest, damit wir in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, in Zeiten der Verwirrung, wo falsche Propheten aufstehen und uns zum Unglauben verführen wollen oder zum Aberglauben, nenne ich es jetzt mal, dass wir da die Augen geöffnet bekommen und aufstehen gegen diese falschen Propheten und vom Geist Gottes wirklich geleitet werden auf die richtigen Wege. Und dafür bete ich von ganzem Herzen, dass Gott neu seinen Geist ausgießt. Und das hat er auch versprochen, in den letzten Tagen will er neu seinen Geist ausgießen. Und das brauchen wir, Halleluja. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, zum dritten Punkt, zu Hause. Wer von euch ist gerne zu Hause? Ich war jetzt viel verreist die letzte Zeit und als ich jetzt nach Hause kam, war es auch wieder schön, zu Hause zu sein. Und wir haben ein Zuhause, ein himmlisches Zuhause. Und ich möchte mit euch noch die letzten beiden Sätze lesen, von Vers 5a ab. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Und der letzte Abschnitt zeigt uns, dass der Hirte seine Schafe fürstlich behandelt. Er begrüßt dich und mich persönlich und er ruft dich und mich mit deinem Namen. Und er versorgt uns nicht nur mit dem Nötigsten, sondern behandelt dich wie ein Königskind. Ein Königskind sitzt am Tisch mit dem König und isst mit ihm. Und es steht für Gemeinschaft. Und wisst ihr, ich habe jeden Tag so viel Sehnsucht nach meinen guten Hirten. Ich sehne mich nach seiner Gemeinschaft und freue mich, wenn ich mit ihm Zeit verbringen darf. Und es stärkt mich so und macht mich glücklich. Und das kann kein Mensch ausfüllen. Nur er kann diese Leere ausfüllen. Und Jesus, der gute Herr, der hat Sehnsucht nach dir und mir. Er möchte Zeit mit uns verbringen. Und er möchte uns beschenken aus seiner Fülle. Er möchte uns reich beschenken, weil wir seine Königskinder sind. Seine Güte und Gnade begleiten uns. Sie ist jeden Tag neu für uns da. Seine Liebe ist jeden Tag neu für uns da, egal wie du dich fühlst. Und ich möchte jetzt schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und mir ist so ein Lied in letzter Zeit wertvoll geworden. The Goodness of God. Und dieses Lied, das singe ich jeden Tag. Und immer wenn ich singe, dann wird mein Herz so erfüllt mit Freude und mit Liebe zu Jesus. Und ich möchte euch einfach dann gleich einladen, dass wir auch dieses Lied noch zum Schluss zusammen singen. Und ihr könnt schon anfangen, so im Hintergrund leise zu spielen, während ich zum Abschluss komme. Also, seine Güte und Barmherzigkeit werden uns begleiten und werden uns ja bis zum Ende begleiten, bis wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. Und seine Schafe sind für den Hirten das Wertvollste, was er hat. Er würde sein Leben für sie einsetzen, um sie sicher nach Hause zu bringen. Und genauso hat Jesus, der gute Hirte, sein Leben für dich und mich geopfert. Er behandelt uns wie Königskinder. Und das sind wir auch, weil er der König ist. Du bist das Wertvollste, was er hat. Und seine Güte und Liebe werden uns begleiten, ein Leben lang, bis wir dann in seinem Haus in der himmlischen Herrlichkeit bei ihm sein dürfen für immer und ewig. Und wisst ihr, das Wichtigste ist nicht, dass wir immer gesund sind. Krankheiten werden kommen in unser Leben. Sondern das Wichtigste ist, dass wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25 bis 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und das ist unsere Hoffnung. Halleluja. Amen. Und jeder, der liebe Angehörige schon verloren hat und weiß, dass die an Jesus geglaubt haben, der wird sie wiedersehen im Himmel. Und das ist unsere Hoffnung. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich, dass ich meinen Mann wiedersehen darf. Und alle die lieben, die uns schon vorausgegangen sind. Und das erfüllt unser Herz, trotz allen Leides, auch mit Trost und Freude. Ja, seine Güte und Liebe werden uns begleiten. Ein Leben lang, bis wir dann in seinem Haus in der himmlischen Herrlichkeit bei ihm sein werden für immer. Und die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und dort gibt es keinen Schmerz und kein Leid mehr. Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und wisst ihr was? Das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Und darauf freue ich mich. Du darfst sicher sein, dass du im Himmel ankommst, wenn der gute Hirte dein Hirte ist. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann kannst du heute nach vorne kommen und heute eine Entscheidung treffen und ein Ja sagen zu deinem guten Hirten. Jesus will dein Hirte sein. Hast du schon Ja gesagt? Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Gott will dein guter Hirte sein. Er sieht dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat eine Berufung und er möchte, dass sein Wille in deinem Leben geschieht. Sagst du Ja zu ihm? Bist du bereit, den Auftrag zu erfüllen, den er für dein Leben geplant hat? Und zweitens, der Feind ist schon längst besiegt. Wir brauchen uns nicht fürchten. Die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind mächtig im Dienste Gottes. Damit können wir alles Hohe und alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, besiegen. Die sind mächtig im Dienste Gottes. Das sind die geistlichen Waffen, die wir haben. Den Lobpreis, das Gebet, das Wort Gottes und den Namen Jesus. Und zum Schluss, die Ewigkeit ist unser Zuhause. Und auf dieses Zuhause freuen wir uns. Und in dieses Lied, was wir gleich singen, das ist wirklich so wie so ein Wunsch in meinem tiefsten Herzen. Dort heißt es, ich liebe dich, Herr. O deine Güte und Barmherzigkeit, die lässt mich nie im Stich. Und alle meine Tage werde ich in deinen Händen gehalten. Von dem Moment an, an dem ich aufwache, bis ich meinen Kopf lege, werde ich von deiner Güte, Gottes, singen. Mein ganzes Leben lang warst du so treu, Herr. Mein ganzes Leben lang warst du so gut zu mir. Und mit jedem Atemzug werde ich von der Güte Gottes singen. Ich liebe deine Stimme. Du hast mich durch das Feuer geführt. In meiner dunkelsten Nacht bist du nah wie kein anderer. Ich habe dich als Vater gekannt. Ich habe dich als Freund gekannt. Oh, ich habe in der Güte Gottes gelebt und mein ganzes Leben lang warst du treu. Mein ganzes Leben lang warst du so gut. Und mit jedem Atemzug werde ich von deiner Güte singen. Halleluja. Oh ja, Jesus, ich liebe dich so sehr. Und wir sind heute hier, um dir das zu sagen, weil du uns auch so liebst. Und ich weiß, dass du uns Gutes schenken willst und dass du auch im dunklen Tal bei uns bist. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass er deine Güte und Gnade heute neu erfährt. Deine Liebe steht zu uns und ist ungeteilt. Und du rufst uns heute auf, dass wir Ja zu dir sagen. Und dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Du bist so gut, Jesus. Ich liebe dich. Halleluja. Amen. Und wer will, darf jetzt auch nach vorne kommen und vielleicht das festmachen und sagen Ja zum guten Hirten, Ja zu Gottes Pläne, Ja zu Gottes Wegen. Und sich rufen lassen und einfach Gottes Liebe erwidern. Das Gebetsteam darf ich auch nach vorne bitten. Und ich lade euch ein, einfach jetzt mit mir dieses Lied nochmal gemeinsam zu singen. Amen.